Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch alle recht herzlich hier bei uns im Gemeindesaal begrüßen, auch all diejenigen, die uns jetzt über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass wir heute Abend zu dem nunmehr vierten und letzten Vortrag zusammengekommen sind, den unser lieber Bruder Dr. Albrecht Kellner halten wird. Du hast mit nicht ganz einfachen Themen begonnen, nicht Entstehung des Universums, aber heute Abend setzt du dann einen I-Punkt, nicht? Da kommt ein ganz, ganz schweres Thema, der Sinn des Lebens und das Evangelium von Jesus Christus. Wir dürfen uns freuen über das, was ein Physiker gefunden hat, was denn der Sinn des Lebens ist, und wünschen dir jetzt schon mal von dieser Stelle aus einen gesegneten Vortrag Gottes Geist für das, was du uns zu sagen hast. Ja. Bevor der Albrecht loslegt, möchte ich uns ein Wort zurufen, den Losungstext noch einmal für den heutigen Tag aus Jesaja 55, zwei Verse 10 und 11. Da heißt es: Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Also ein ganz tolles Bild, was hier der Prophet Jesaja uns übermittelt, was er uns sagt, einfach, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Wir sehen manchmal gar nicht, wo es hingeht, so wie im Regen, der in den Garten fällt, nicht, und am halben Tag weiß man gar nicht, wo es nass geworden ist, aber es passiert etwas. Und so ist es bei Gottes Wort, und wir werden über und vom Gottes Wort einiges hören heute Abend, und ich wünsche euch allen, wie ihr gekommen seid, euch und Ihnen allen, die Sie zugeschaltet sind, einfach, dass ihr und dass Sie etwas mitnehmen können aus diesem Abend, den wir hier im Saal von der St. Martini-Gemeinde zur Ehre Jesu Christi verbringen wollen. Albrecht, ich gebe einfach an dich ab.
Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend an alle zu diesem letzten Vortrag. Es erfüllt mich ja schon fast ein bisschen mit Wehmut. Ich habe mich an Sie, an euch gewöhnt, habe euch lieb gewonnen, aber vielleicht ergeben sich später nochmal solche Möglichkeiten. Der Sinn des Lebens und das Evangelium von Jesus Christus, ganz kurz nur, warum dieses Bild? Das erinnert mich an ein Wort, das mich mal am Anfang meines Christseins sehr stark ermutigt und geprägt hat. Da heißt es, wenn wir den Herrn suchen, dann wird er uns aufgehen wie die Morgenröte. Das heißt, es ist möglich, ihn zu finden. Das war damals, als ich ganz am Anfang meines Christseins war, noch eine Frage. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ja, vielleicht zu meiner Person, für diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, auch auf die Gefahr, dass ich mich für viele jetzt wiederhole. Überhaupt werde ich mich an einigen Stellen hier wiederholen, denn diese Vorträge halten wir ja nicht laufend eigentlich an einer Stelle. Das sind ja IVCG-Vorträge, die wir in den verschiedenen Städten halten. Aber es geht immer wieder auf den gleichen Punkt, nämlich das Evangelium. Und das kann dann daher dazu führen, dass wir heute ähnliche Dinge wiederhören. Ich hatte allerdings auch ein paar Mal die Rückmeldung, dass die Vorträge doch ziemlich kompakt sind mit sehr viel Information. Und insofern kann es nicht schaden, wenn man die dann nochmal hört. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen deutlich und eindringlicher. Mein Name ist Albrecht Kellner, ich komme aus Namibia, bin dort geboren und aufgewachsen, nach dem Abitur nach Göttingen zum Studium der Physik, nach dem Diplom nach Amerika, nach Kalifornien zum Postgraduate-Studium, wo ich dann zu meinem eigenen Erstaunen tatsächlich auf meiner Suche nach dem Sinn des Lebens fündig wurde im Christsein. Das hätte ich nie erwartet. Das war nicht auf meinem Suchradar. Das ist für mich heute immer noch verblüffend, aber unwahrscheinlich befreiend, dass dieses ganze andere, was ich da versuchte, fernöstliche Weisheitslehren und esoterische Bemühungen und Meditation und so weiter, dass dieser ganze labyrinthartige Kram dann von mir abfallen konnte und ich also die Klarheit und die Wahrheit sehen konnte. Immer noch eine große Freude, die sich heute eigentlich immer weiter vertieft letztlich. Ja, nach diesem Ereignis in Amerika, dann wieder zurück nach Göttingen zum Studium, zur Promotion, und anschließend ging es in das Berufsleben, zunächst in die Kernenergieindustrie. Wie gesagt, bei mir, ich habe mich nur mit der Sicherheitsanalyse befasst, mit sonst nichts. Und dann ging es aber in die Raumfahrt, das war eigentlich mein Jugendtraum immer schon gewesen. Hier in Bremen, das ist ja das Zentrum der europäischen bemannten Raumfahrt. Und dort war ich lange Zeit zuständig für die ganze Avionik, also Computer und Elektronik an Bord von Raumfahrtsystemen. Und dann war ich technischer Direktor des deutschen Geschäftsbereiches hier in Deutschland und stellvertretender technischer Direktor für das gesamte internationale Unternehmen. Das ist ja ein deutsch-französisch-spanisch-englisches Unternehmen. nach meinem Ruhestand noch zwei, fast drei Jahre Berater, vollzeitig. Und jetzt bin ich in der Geschäftsführung der IVCG, zu der ich gleich noch was sage, dort zuständig für den Bereich Mission und Evangelisation, was mich mit ganz großer Freude erfüllt. Ganz kurz zum Kontext dieses Vortrages oder dieser Vortragsserie. Zum einen natürlich, um Ihnen einen hoffentlich spannenden Vortrag vorzuführen, und zum anderen ist es aber auch Folgendes: Dieser Vortrag ist ein typischer Vortrag der IVCG, und den möchten wir Ihnen aus einem bestimmten Grund vorführen. IVCG steht für Internationale Vereinigung christlicher Geschäftsleute und Führungskräfte. Und wie Ihnen sicherlich schon öfters gesagt hier an dieser Stelle, sie besteht aus Gruppen von Führungskräften und Leuten in leitenden Positionen und so weiter in 80 Städten etwa in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und denen ist allen eines gemeinsam. Irgendwann in ihrem Leben, so wie ich eben auch damals in Kalifornien, haben sie entdeckt, dass man im Christsein etwas ganz anderes vorfindet als das, was man so normalerweise landläufig sich vorstellt darunter. Aha, da gibt es Signale aus dem Weltall. Sondern, dass man tatsächlich im Christsein gültig den Sinn des Lebens finden kann und findet. Und Sie können sich vorstellen, dass das einen doch umhaut, wenn man das zum Teil unerwartet, zum Teil halbwegs erwartet, dann tatsächlich erlebt. Und das Ergebnis ist eben, dass diese Leute gesagt haben, das müssen wir unbedingt weitergeben. Aber unsere Kollegen sind mehr solche, die eben nicht unbedingt so häufig in die Kirche gehen. Und deswegen machen wir das in solchen Vortragsveranstaltungen, zum Teil gekoppelt mit schönen Abendessen in schönen Ambiente. Und auf diese Weise kommen dann unsere Kollegen und hören sich das an. Das ist also so die Zielsetzung, und das funktioniert gut. Ich sage das gleich nochmal. Wichtig ist, die IVCG ist kein Verein, wir werben keine Mitglieder, wir haben nur Mitarbeiter, striktamente überkonfessionell, und wir bestehen seit etwa 60 Jahren. Wer mehr wissen möchte, der google einfach IVCG, dann kommt er auf unsere Homepage. Und ansonsten, hinten liegen Flyer aus, die das so ein bisschen erläutern, und man kann die sich gerne mitnehmen. Die Idee, um es nochmal zu sagen, in diesen Vortragsveranstaltungen glaubensfernen Menschen die Kernaussagen des Evangeliums nahezubringen, die sie normalerweise nie gehört haben. Und das ist wirklich für mich auch überraschend gewesen. Bis zu meinem 25. Lebensjahr wusste ich nicht, was das Evangelium eigentlich ist. Dann, häufig ist es dann so, oder fast immer, dass die Leute sagen, das haben wir ja gar nicht gewusst, und fragen dann danach, ob man da das noch irgendwie vertiefen kann. Und dafür bieten wir Gespräche im kleinen Kreis an, wo wir dann tatsächlich unsere Kollegen bis hin zur Erfahrung des Christseins führen, also bis zum Glauben führen. Und dann anschließend geht es weiter in die sogenannte Gesprächsrunde 2, wo wir Leute über ein Jahr oder zwei begleiten und ins Christsein einführen. Es sei denn, wir können sie gleich irgendwo in eine Gemeinde führen, wo vielleicht ein Alpha-Kurs oder ein vertiefender Glaubenskurs läuft. Das ist ganz wichtig, vertiefender Glaubenskurs. Und dann anschließend gehen sie dann in eine Gemeinde ihrer Wahl. Und wie ich es letztes Mal auch schon immer sagte, die Bitte ist hier, wenn Sie sagen, das ist ja interessant, das ist ja eine missionarische Aktivität, wo man Leute erreicht, die man vielleicht sonst nicht so ohne weiteres erreichen würde, und da würde ich gerne mitmachen. Das wäre wunderbar, und die Art und Weise, da mitzumachen, ist ganz einfach. Sie brauchen nur Einladungen von uns zu diesen Vortragsveranstaltungen entgegennehmen und die weiterleiten an Leute, glaubensferne Bekannte, wo Sie sagen, die müssten eigentlich mal so einen Vortrag hören. Das wäre gut für Sie. Oder Sie kommen selber hin, weil Sie sagen, das interessiert mich auch. Das heißt also, es ist eigentlich nichts weiter als Einladung entgegennehmen und die weiter zu verteilen. Das wäre also die Bitte. Und dazu haben wir, dazu haben wir hinten Zettel liegen, wo Sie sich eintragen können. Viele haben das bereits schon gemacht und ich bin sehr dankbar dafür. Also wir haben tatsächlich doch eine Menge von sogenannten Multiplikatoren. Sie haben sich wunderbar eingebracht darin, dass Sie sagen, okay, schick mir mal die Einladung, ich werde mal gucken, was ich damit mache. Und wenn es ein interessanter Vortrag ist, dann leite ich das weiter. Das ist ganz wunderbar. Da erreichen wir Menschen, die sonst möglicherweise nie die Chance haben, und auch nie den Antrieb haben, sich mal das Evangelium vorführen zu lassen. Und vielleicht noch der Hinweis, es gibt hier zwei Kästchen, die man ankreuzen kann, Young Professionals oder Best Ager. Was hat das damit auf sich? Wir machen zwei getrennte Veranstaltungstypen. Das eine ist für die Young Professionals, das sind Leute, die gerade Familie gegründet haben, die auf der Karriereleiter noch nach oben laufen, wo die Kinder noch in der Schule sind oder in der Ausbildung. Und die haben untereinander ein ganz anderes Gesprächsthema als die Best Agers. Das sind solche wie ich, die also sozusagen schon alles hinter sich haben, hätte ich fast gesagt. Also beruflich zumindest, und die Kinder sind auch schon verheiratet und so weiter und so fort. Dabei fällt mir ein, ich sollte zu mir sagen, ich bin natürlich verheiratet, meine liebe Frau ist leider noch nicht ganz auf der Höhe, sonst wäre sie hier und habe zwei Söhne. Ja, also insofern gehöre ich zu den Best Agers. Und wenn Sie Ihre Adresse hier eintragen, dann kreuzen Sie einfach an Young Professionals oder Best Agers. Oder wenn Sie ein Best Ager sind und Sie haben aber Bekannte unter den Young Professionals, dann kreuzen Sie beides an. Ja, so viel zu der Einleitung. Und nun möchte ich aber standepede zu dem eigentlichen Thema kommen. Der Sinn des Lebens und das Evangelium von Jesus Christus. Ich mache es immer gerne so, dass ich, weil ich auch Physiker bin und in der Raumfahrt war, ausgehe von einer Betrachtung der Rätselhaftigkeit des Daseins. Um deutlich zu machen, dass wir eigentlich diese Frage nach dem Sinn dieses Daseins durchaus nicht vernachlässigen sollten, nicht unter den Alltag sozusagen verschwinden lassen sollen. Und deswegen eben Einleitung, die Rätselhaftigkeit des Seins. Und hier mal ein Blick auf unser Sonnensystem, in der Mitte die Sonne, und wir umkreisen, man kann es sehen, wir sind hier auf diesem kleinen Kügelchen mit dem noch kleineren Kügelchen drumherum, dem Mond. Und was machen wir? In einer Entfernung von 150 Millionen Kilometer umkreisen wir eine Wasserstoffbombe, die ununterbrochen explodiert. Sie zerstrahlt 4 Millionen Tonnen Wasserstoff in reine Energie. Und diese Energie entspricht der Sprengkraft von über 600 Trillionen Tonnen Dynamit. Und das passiert in jeder Sekunde. Nicht, das habe ich hier schon öfters gesagt, aber mich selber haut das jedes Mal wieder um, sozusagen. Es ist gewaltig. Ne? Jede Sekunde haben wir noch auf der Sonne 4 Millionen Tonnen Wasserstoff und die sind jetzt weg. Zerstrahlt nach der speziellen Relativitätstheorie von Einstein, die ja auch in jedem Kernkraftwerk ihre Anwendung findet, zerstrahlt in reine Energie. Die Materie ist weg und es gibt nur diese Energie. Und während wir hier sitzen, sind jetzt hier wahrscheinlich schon an die 100 Millionen Tonnen Wasserstoff zerstrahlt worden. Und die Sonne hat genug Sprit, das reicht noch für 3 Milliarden Jahre. Das ist ungeheuerlich. Diese Schöpfung ist so etwas Gewaltiges. Und ich kann Ihnen sagen, dass mein Glaube auch durch diese Betrachtung immer wieder ganz gewaltig gestärkt wird. Die Bibel spricht ja von der Furcht Gottes. Und ich habe lange überlegt, was ist das eigentlich? Aber es bedeutet für mich vor allen Dingen von Gott überwältigt sein. Es ist ein unermesslicher Schöpfer. Und insofern ist das, worauf ich jetzt zusteuere, nämlich das Evangelium, eigentlich was ganz Gewaltiges. Und jedes Mal, wenn man das erzählen darf und wenn man dazuhören darf, ist das eigentlich was Fantastisches. Ja, jede Sekunde ununterbrochen und diese Wasserstoffbombe ist riesig. Ne? Hier haben wir mal so einen Ausschnitt von der Sonne, man sieht die hier fast gar nicht, nur so gerade gekrümmt. Ne? Die würde also hier, was weiß ich, also bald bis weit über das Dach steigen. Und hier sind unsere kleinen Klümpchen, Merkur, Venus und die Erde, ne? Winzig. Natürlich nicht in dem richtigen Abstand, aber vom Durchmesser her im richtigen Maßstab. Und diese Wasserstoffbombe, die donnert ununterbrochen diese Wahnsinnsenergie raus, jede Sekunde. Und von diesen Wasserstoffbomben gibt es jetzt noch 100 Milliarden Stück. Und das auch noch kunstvoll angeordnet in solch einer Galaxie, in so einer flachen Scheibe. Und wir sind mittendrin. Wir stecken hier etwa in der Mitte zwischen dem Zentrum und dem äußeren Rand. Da ist die kleine Erde und fliegt tapfer mit. Ich war mit einer Geschwindigkeit von 800.000 Kilometer fliegen wir um das Zentrum mitsamt Sonne und anderen allen Planeten. Und die Entfernungen sind riesig. Ich habe es hier eingezeichnet, Licht, das vom Zentrum bis zu uns strahlt, mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer in der Sekunde, braucht 25.000 Jahre. Das sind riesige Abstände. Und lange Zeit, sogar bis Einstein, hat man gedacht, das war's. Also diese ungefähr 100 Milliarden Wasserstoffbomben, das ist ja wohl ausreichend, ne? Bis auf so ein paar Sterne drumherum noch, aber mehr gibt es nicht. Jetzt hat man das Hubble Space Telescope, dieses Weltraumteleskop, mal tief ins Weltall schauen lassen. Und wir können ja heutzutage ganz lange Belichtungszeiten hernehmen mit diesen CCD-Kameras. Das ist ja der große Vorteil heute. Wir können lange strahlen lassen und dann dringen wir tiefer und tiefer und tiefer ins Weltall rein. Und das ist noch gar nicht lange her, dass folgendes Bild entstand. Was Sie hier an Pünktchen sehen, sind alles Galaxien. Das ist ungeheuerlich. Man schätzt etwa noch 100 Milliarden weitere Galaxien. Das ist der Schöpfer, der das gemacht hat. Nicht? Man kann nur überwältigt sein. Und man kann die Frage natürlich stellen, was machen wir hier eigentlich? Man kann natürlich gleich abwinken und sagen, nein, aber warum nicht? Lassen wir uns die Frage stellen. Gibt es einen endgültigen Sinn? Und viele von Ihnen kennen natürlich die Antwort. Das ist jetzt ein Vortrag typischerweise für glaubensferne Menschen. Ne? Also gibt es einen endgültigen Sinn? Und es ist so, dass landläufig viele sagen, also den kann man nicht finden. Das ist zu gigantisch. Oder es gibt ihn nicht. Nur, dass man das einfach so apodiktisch sagt, es gibt ihn nicht, ist eigentlich gefährlich. Man hat das ja noch gar nicht überprüft. Gibt es da Beweise dafür? Ist man da sicher, dass es ihn nicht gibt? Könnte es sein, wenn man das einfach so abtut, dass man sich etwas Gewaltigem versperrt und verschließt? Aber in der Tat ist es so, dass viele, viele, viele Menschen letztlich unter den Prämissen des Existenzialismus leben. Das heißt, zuerst existiert der Mensch. Er ist sozusagen in die Existenz geworfen, ohne Sinn und Verstand. Und er muss sich nun selber, jeder muss sich selber, seinen eigenen Lebenssinn definieren. Und das ist natürlich für jeden Menschen anders. Und deswegen ist alles relativ. Und einen endgültigen, eindeutigen, einzigen Sinn gibt es nicht. So die landläufige Meinung von vielen Menschen. Und ich sage, es gibt ihn doch. Und zwar in einem ganz speziellen Sinne zumindest für jeden nachvollziehbar. Und dazu muss man mal ein Experiment machen, was wir gleich wieder verlassen wollen. Nämlich wir setzen uns gedanklich an das Ende unseres Lebens und schauen zurück. Dann gilt Folgendes. Der Sinn, den ich meinem Leben gegeben habe, ist immer ein gültiger. Ich habe das ja so gewollt. Ne? Das, was ich mit meinem Leben angefangen habe, Studium, ein Unternehmen aufgebaut, Familie, Urlaub gemacht und so weiter. Das ist gültig, weil ich das alles so gemacht habe. Und es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es ist endgültig. Und wenn man sich das überlegt, also mal ganz kurz verweilen wir noch und dann verschwinden wir gleich wieder hier am Ende des Lebens und schauen zurück und sagen, okay, das war's. Das ist der endgültige Sinn meines Lebens gewesen. Dann kann es sein, dass man sagt, das lohnt sich vielleicht doch jetzt schon mal, mein Leben auf seine Tauglichkeit abzuprüfen, den Sinn, den ich ihm gebe, das, was ich mache, was ich jeden Tag mache, das Wühlmaus-Dasein, das Hamsterrad, dieses oder jenes, egal was man sich da vorstellen kann, oder zumindest die Frage zu stellen, ob es nicht doch einen endgültigen Sinn gibt. Wenn man diese Frage wirklich stellen würde, und wie gesagt, das sollte man tun, aber die meisten von Ihnen haben das schon getan, aber vielleicht ist der eine oder andere noch, der dieser Frage fernsteht, aber ist das Abenteuerlichste, was es gibt. Also als ich mich aufgemacht hatte, dieser Frage nachzugehen, da fing mein Leben an zu pulsieren. Alles andere wäre nichts gewesen. Routine wäre für mich nichts gewesen. Wie müsste man vorgehen? Man kann sich das vorstellen anhand eines Beispiels. Nehmen wir mal an, es gibt einen Urwaldmenschen, der noch nie mit der Zivilisation in Berührung gekommen wäre, wenn es heute sowas noch gibt. Und der findet ein Radio, das ein Urwaldforscher da verloren hat. Und die Batterien sind schon so ausgelaucht, dass man auch nichts mehr hören kann. Und jetzt muss dieser Urwaldmensch, der packt das natürlich an, dieses glitzernde silberne Ding, und fragt sich, was ist das? Und es ist völlig klar, verstandesmäßig, mit Hilfe seines eigenen Verstands, wird der nie rauskriegen, wozu das Ding gut ist. Das ist völlig unmöglich. Ne? Sondern was müsste er tun? Er müsste entweder den Erfinder dieses Radios treffen, der ihm das erläutert. Gut, das hat man normalerweise nicht. Man hat die Gebrauchsanweisung von dem Erfinder. Die müsste er vorgelesen kriegen. Die lesen kann er vielleicht nicht. Oder er müsste mit jemandem in Berührung kommen, der ihm das Ding erklärt. Also mittelbar vom Erfinder des Radios über einen anderen müsste er diese Information kriegen, wie das Ding funktioniert. Dann würde er es begreifen. Er hat keine andere Chance. Und jetzt schauen wir uns mal den Menschen an in dieser aberwitzigen Umgebung, die wir gerade gesehen haben. Nicht? Die Menschheit, die sich in diesem rätselhaften Weltall vorfindet, die erkennt den Sinn nicht, indem sie lange verstandesmäßig dran rumrätselt. Übrigens, genauso wenig wie sie ihn findet, ist der Mensch eigentlich berechtigt, verstandesmäßig zu sagen, und den Sinn gibt es nicht. Nicht? Das ist das Gleiche in Grün. Ne? Kann man nicht finden, oder ich versuche ihn zu finden mit dem Verstand, das ist das eine, oder ich breche sofort ab und sage, verstandesmäßig kann man nicht finden. Oder gibt es nicht. Noch schlimmer. Das ist einfach nicht dran. Genauso wenig wie der Urwaldbewohner da irgendwelche Spekulationen über das Radio anstellen kann. Das kann man ja machen, dass er sagt, das ist von den Göttern und das müssen wir irgendwo hier hinstellen und das anbeten oder so. Das wäre alles falsch. Nicht? Und der Mensch macht es auch manchmal so, dass er sagt, also dann nehmen wir mal einen Menschen und beten den an. Irgendeinen König oder einen Diktator und so weiter. Nein, das funktioniert alles nicht. Letztlich müsste es so gehen, dass der Mensch eine Gebrauchsanweisung vom Erfinder des Menschen findet. Das wäre gut, wenn es das gäbe. Das ist die 100-Millionen-Dollar-Frage. Gibt es eine Informationsquelle, die tatsächlich zumindest behauptet, vom Erfinder des Lebens zu sein und eine eindeutige Beschreibung des Sinns des Lebens liefert? Und wissen Sie, diese Frage ist eigentlich ganz und gar spannend. Und sie ist vergleichbar oder noch viel mehr als die Frage, die man an das Weltall stellt, mit solchen riesigen Radioteleskopen in der Atacama-Wüste, die aufgestellt worden sind, um tief in das Weltall hineinzuhorchen, ob es da nicht Signale eines intelligenten Wesens gibt, von intelligentem Leben. Und Sie können sich vorstellen, wenn es da mal was gäbe, irgendwelche regelmäßigen Signale, Morsecode oder sowas, also da würden die Physiker reihenweise von den Stühlen fallen. Ne? Wir würden alle aus dem Häuschen sein. Ne? Das wäre das Erlebnis. Das heißt, das ist spannend. Und genauso und eigentlich noch viel spannender ist es, ist die Frage, gibt es eine Information vom Erfinder des Daseins an dem Planeten Erde? Und diese Frage sollte man nicht beiseite tun, bevor man sich nicht bemüht hat, da hinterher zu gehen. Das war auch bei mir der Fall, als ich damals auf der Suche war, bevor ich 25 Jahre alt war und dann fündig wurde, wie gesagt. Ich habe ja deswegen theoretische Physik studiert, weil ich dachte, da kann ich erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Pustekuchen. Die Physik erklärt nichts, sondern sie beschreibt nur. und die Esoterik und so weiter und so fort. All das funktionierte nicht, aber ich hatte wirklich das Ziel, wirklich diesem Urheber irgendwie zu begegnen, irgendwie an ihn ranzukommen. Und das macht das Leben unheimlich spannend. Also für jeden, der das vielleicht noch nicht kennt, absolut zu empfehlen. Allerdings bitte ohne große Umwege, wie bei mir, sondern geradewegs zu dem, was wir heute gleich hören werden. Die Frage ist, gibt es diese Botschaft an den Menschen? Und die Antwort ist tatsächlich ja. Und das kann man nicht nur einfach abtun mit der Aussage, da gibt es dieses schwarze Buch, sondern das ist viel tiefsinniger, als man denkt. Es ist eine einzigartige Informationsquelle, erstens mal die glasklar behauptet, vom Erfinder des Lebens zu sein. Und dann ist sie eine Information, die nicht nur über einen Kanal an dem Planeten Erde vermittelt wird, sondern über den Kanal, über 40 Kanäle, nämlich über das Bewusstsein von 40 Menschen, von 40 Autoren, die diese Information niedergeschrieben haben. 40-fach. Mit einer einzigen Message letztlich, der Sinn des Lebens. Dass es ihn gibt, was es ist, wie man ihn findet und woher die Kraft zu seiner Realisierung kommt. Es ist alles drin. Und jetzt kann man sich mal fragen, wieso 40-fach? Was hat das für eine Bedeutung? Ist mir auch erst nach einer Zeit aufgegangen. Aus der Sicht, und ich hatte es mal ganz am Anfang hier, glaube ich, schon mal erläutert, aus der Sicht der modernen Informatik hat man hier eine Methode hochsicherer Informationsübertragung. Nämlich, und zwar gleich zwei Methoden, nämlich die Methoden der Redundanz und der Diversität. Redundanz bedeutet in der Informatik, wenn man eine Information wirklich sicher von A nach B vermitteln will, dann macht man das nicht über einen Kanal, sondern gleich über drei oder vier. Und wenn ein Kanal ausfällt, dann kann der Fehler dieses Kanals erkannt werden durch die gleichlautende Informationsübermittlung der anderen drei oder vier. Ne? So kann man das ausschalten. Die Redundanz sichert Informationen trotz Ausfalls von einigen Informationskanälen. Und hier haben wir jetzt nicht nur eine drei- oder vierfache Redundanz, sondern eine 40-fache. Als ob hier sichergestellt worden sein sollte, dass richtig übersetzt wird oder Übersetzungsfehler, Überlieferungsfehler ausgemerzt werden durch die Darstellung der anderen Kanäle. Nicht? Das Ganze geht ja über viele tausend Jahre und insofern kann man hier wirklich sehen, dass hier eine große Sorgfalt waltet. Und das Zweite, die Diversität, das ist eigentlich noch tiefsinniger. Diversität kann man am besten erläutern am Eurofighter. Der Eurofighter ist ein Flugzeug, das Flugzustände einnimmt, die kein Pilot mehr handhaben kann. Das muss der Computer machen, das muss die Software machen. Aber wie stellen wir sicher, dass die Software die richtigen Kommandos absondert? Das macht man durch Diversität. Das heißt, dass man lässt diese Software nicht nur einmal entwickeln, sondern dreimal von drei Teams, die sich nicht kennen, und die jeweils unterschiedliche Entwicklungssysteme benutzen, Entwicklungssprachen benutzen. Die eine Sprache heißt vielleicht C++, die andere heißt Ada, die andere heißt Python oder ich weiß nicht, wie diese Sprachen sich alle nennen. Und dann sagt man, wenn diese diversitär entwickelten drei Softwaresysteme alle das gleiche Signal absondern, dann muss es stimmen. Ja? Das ist Diversität und das haben wir hier par excellence. Diese 40 Autoren, die verteilen sich ja über einen Zeitraum von 2000 Jahren. Die haben sich zum Teil überhaupt nicht gekannt, nie gesehen. Sind in unterschiedlichen Kontexten, sozialen Kontexten aufgewachsen, in unterschiedlichen geschichtlichen Kontexten. Und dementsprechend stellen sie die Informationen auch jeweils eingepackt in anderen Formaten dar. Das ist genau diese Diversität. Zum Teil ist diese Information nicht ganz offensichtlich, man muss dann so ein bisschen graben. Zum Teil ist sie total offensichtlich. Aber das Entscheidende ist, dass es hier diversitär dargestellt wird. So, wiederum so, als ob sichergestellt worden sein sollte, hier kommt genau die richtige Information rüber. Ich hatte das im letzten Vortrag schon mal an ein paar Beispielen erläutert, wie zum Beispiel der Auszug der Israeliten aus Ägypten, der Durchzug durch die Wüste, und der Einzug in das gelobte Land ein Bild ist für das Leben eines Christen, für die Entwicklung eines Christen und so weiter und so fort. Ne? Also es ist tatsächlich ganz erstaunlich, dass man die unterschiedlichsten Darstellungsformen hat, die alle das Gleiche sagen. Und hier sind eben die unterschiedlichsten Autoren. Ne? Da gibt es Hirten, da gibt es Fischer, da gibt es Theologen, da gibt es Könige, da gibt es Chronisten und so weiter und so fort. Jeder aus einer anderen Sicht. Schon deswegen immens bemerkenswert. Weiter bemerkenswert, es ist tatsächlich der Bestseller aller Zeiten. Also die Menschheit auf diesem Planeten spürt letztlich doch, dass hier die Information drinsteckt, die man braucht. In mehr Sprachen übersetzt als irgendeine andere Informationsquelle auf dem Planeten. Es ist die Grundlage unserer westlichen Gesellschaft. Und Menschen haben ihr Leben gewagt, um an sie zu kommen. In China vor nicht allzu langer Zeit, in Russland, heute in Nordkorea. Bei uns ist sie leicht zu finden. Sie steht also in Bücherboards hier überall im Wohnzimmer oder wo auch immer nicht man seine Bücher stehen hat. Leicht zu finden, aber wissen wir, was drinsteht? Ich wusste es nicht bis zu meinem 25. Lebensjahr. Und das ist für mich heute noch wirklich erstaunlich, dass ich das vorher nicht gehört habe. Also ich bin evangelisch getauft und konfirmiert, bin ab und zu mit meinen Eltern zu Weihnachten und zu Ostern, wie jetzt demnächst, in die Kirche gegangen. Aber das habe ich nicht gewusst, was da drin stand. Dass das genau meiner Suche entsprach eigentlich. Ja, was besagt diese Informationsquelle? Und ich möchte das machen aus der Sicht eines Physikers, eines Technikers, anhand einer Analogie. Sicher hat der eine oder andere das jetzt schon mal gehört. Ich glaube, vor 3 Vorträgen habe ich es schon mal benutzt. Aber es ist wirklich eine supermäßige Analogie, die man auch benutzen kann, wenn man anderen vielleicht mal das Evangelium erklären will, der also unbedingt nur naturwissenschaftlich denkt oder so. Das ist ja heute die hohe Priesterschaft, das sind die Naturwissenschaftler. Völlig verfehlt eigentlich. Die wissen auch nichts. Die staunen nur. Physiker staunen nur. Und dann schreiben sie das Ganze in Form von mathematischen Formeln. Mit denen kann man auch ein bisschen Technik machen, das ist das Tolle. Und dann meint man, aha, der kann ja alles erklären. Nein, er kann nichts erklären. Der wendet nur das an, was er entdeckt hat, was ihm vorgegeben wurde, wo er drüber staunen kann, wenn er wirklich ein bisschen tiefschürfender Physiker ist. Es gibt Kollegen von mir, die sind so verkrallt in ihre Mathematik, die sehen gar nicht das, was da Gewaltiges ist, was sie da sehen. Und dann gibt es andere Physiker, die merken, was da los ist. Einstein hat mal gesagt, es gibt keinen tiefer schürfenden wissenschaftlichen Geist, dem nicht eine eigentümliche Religiosität eigen ist. Also etwas verschroben ausgedrückt, aber es ist genau das. Die Tiefschürfen, die sehen das. Was besagt diese Informationsquelle? Ich beginne mit einer Analogie. Der Sinn des Lebens nach dieser Informationsquelle kann man darstellen, annähernd anhand eines Radios. Wieso? Ja, ich habe extra ein älteres Modell genommen, damit man sich daran erinnert, um die Programme einzustellen, konnte man nicht Knöpfchen drücken, sondern muss drehen. Ne? Links ist, glaube ich, Volumen und rechts ist Sender. Ne? Ganz wichtig, das werden wir gleich benutzen. Das ist übrigens dieser rechte Knopf, ist ein ganz entscheidender Knopf in seiner Analogie zum Menschen. Das werden wir sehen. Ja, der Sinn des Radios spielt sich ab in einem unsichtbaren Bereich und in einem sichtbaren Bereich. Im unsichtbaren Bereich haben wir die Radiowellen. Niemand hat jemals eine Radiowelle gesehen. Und während wir hier sitzen, werden wir umspült von Radiowellen, von Fernsehwellen, von Handywellen, von kosmischen Strahlung. Das wabert hier nur so. In diesem Raum sind unendlich viele Handygespräche. Ne, interessant. Ganz viele Fernsehfilme, ganze Symphonien. Das wabert nur so und wir können aber nichts davon spüren. Wir merken es nicht, wir sehen es nicht, wir hören es nicht, wir spüren es nicht. Und ich nehme sozusagen mal das Einfachste, die Radiowellen, wenn man so will. Alles ist eigentlich genauso komplex. Und die sind charakterisiert durch Musik und Sprache. Im sichtbaren Bereich haben wir den Lautsprecher, das Chassis, das Display und so weiter. aber auch einen unsichtbaren Bereich, vielleicht weniger bekannt. Das sind die Elektronen, die in den Schwingkreisen des Radios hin und her schwingen. Niemand hat jemals ein Elektron gesehen. Aber an den Auswirkungen kann man feststellen, sowas gibt es, nach Ladung, nach Masse, nach Durchmesser, nach Drehimpuls. Und jetzt kommt es. Diese Unsichtbarkeit der Elektronen, und im Übrigen, was ich jetzt sage, ist physikalisch stark verkürzt, vielleicht aber doch auch etwas tiefsinnig. Aber es ist nicht hundertprozentig exakt. Also, nochmal. Diese Unsichtbarkeit der Elektronen verleiht ihnen eine Art Affinität oder Ähnlichkeit zu den ebenso unsichtbaren Radiowellen, sodass man tatsächlich beim Einstellung einer Resonanzbedingung eine Informations- oder Energieübertragung bekommt aus der unsichtbaren Welt in diesen Kasten hinein. Man kann mit Fug und Recht sagen, die Elektronen spüren oder erfahren diese Musik nach Frequenz und Amplitude. Und diese Resonanzbedingung kennen wir. Man muss durch Drehen dieses Knöpfchens die Frequenz der Elektronen, mit der sie hin und her schwingen, haarscharf einstellen auf die Frequenz der Radiowellen, deren Musik man hören will. Dann kommt die Energieübertragung, sonst nicht. Das ist der Punkt, das ist der Grund, warum wir da drehen. Heutzutage ist dies alles voreingestellt, wir drücken nur einfach Knöpfchen auf dem Display. Nun, dann haben wir natürlich den sichtbaren Bereich mit dem Lautsprecher. Und die Informations- oder Energieübertragung ist zwar winzig, aber man kann sie gewaltig verstärken und siehe da, man kann einen Lautsprecher damit betreiben. Und das, was vorher völlig im unerfahrbaren Bereich war, das ist jetzt erfahrbar. Man hört die Musik. Und das ist für mich immer noch ein Wunder. Ich weiß noch, als ich mit 10 Jahren mein erstes Radio gebastelt hatte, das hatte noch gar keine Batterie, das war so ein Kristall und dann eine Stricknadel davor und eine Spule und ein Drehkondensator und ein Kopfhörer und eine ganz lange Antenne, das war's. Und nachdem ich das zusammengebaut habe und dann ein bisschen drehte, dann knackte das schon und plötzlich kam da klare Bachsche Musik durch die Kopfhörer. Das war ein Wunder und es ist ein Wunder, es ist für mich heute immer noch ein Wunder. Es ist eigentlich gewaltig, was da abläuft. Und deswegen, vielleicht schon vorweggenommen, der Schritt nachher auf den Menschen sollte uns auch nicht weiter verwundern. Auf alle Fälle kann man sagen, der Sinn des Radios ist, das Wesen der unsichtbaren Radiowellen hier oben sozusagen im Gehirn oder im Geist dieses Radios zu erfassen und dann hier über seinen Körper erfahrbar zu machen. Und jetzt ist der Sprung auf den Menschen an und für sich relativ leicht. Und das ist jetzt tatsächlich, was diese Informationsquelle, diese erstaunliche Informationsquelle besagt. Natürlich ohne dieses Hilfsmittel des Radios zu benutzen, das gab es damals noch nicht. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es das gegeben hätte, dann hätte wahrscheinlich der eine oder andere wäre auf diese Idee gekommen. Der Sinn des Menschen, auch ein unsichtbarer Bereich und ein sichtbarer Bereich. Im unsichtbaren Bereich hat man den Schöpfer. Der ist für unsere Sinne nicht erfahrbar, auch aus einem logischen Grund. Man stelle sich vor, jemand käme auf den Gedanken, durch sorgfältige Erforschung des Mauerwerks dieses Hauses den Architekten finden zu wollen. Da würde man sagen, nein. Mit den Methoden, mit denen du das Mauerwerk chemisch analysierst oder so, kannst du den Architekten nicht finden. Der ist auf einer ganz anderen Ebene, der ist transzendent in Bezug auf seine Schöpfung. Und so ist es auch mit dem Schöpfer von allem. Der ist nicht mit den Sinnen zu erfassen, die uns gegeben sind, die Schöpfung zu erfassen. Er ist Bezug auf die Schöpfung transzendent. So haben wir also hier zunächst mal die Analogie zum Radio, unsichtbar, nicht erfahrbar. Und dieser Schöpfer ist nun nicht charakterisiert durch Musik und Sprache wie beim Radio, sondern durch 3 Wesenseinheiten. Eigentlich kommt noch eine hinzu, natürlich seine gewaltige Schöpferkraft, die lassen wir mal weg. Diese 3 Wesenseigenschaften werden thematisiert über diese 40 Kanäle einheitlich von links nach rechts, wenn man so will, absolut eindeutig. Es heißt von diesem Schöpfer auf eindringlichste Art und Weise, 40-fach dieser Schöpfer ist Liebe. Und da können wir ganz erleichtert sein, dass das so ist. Dass da nicht die Information kommt, etwa in Bezug auf so einen Aztekengott oder so, oder einen so schrecklichen Kriegsgott, den die Inder haben oder sowas, sondern dieser Schöpfer ist durch und durch Liebe. Und allein das ist schon mal also immens tröstend und erleichtert. Und dann das Thema Gerechtigkeit und Wahrheit sind eigentlich Dinge, die aus Liebe herauskommen. Wenn man jemanden liebt und da möchte man nicht, dass ihm was Böses passiert, das heißt, dem Bösen muss Gerechtigkeit widerfahren, ne? Der kriegt eins auf die Finger. Das heißt, letztlich die anderen beiden Eigenschaften, Gerechtigkeit und auch Wahrheit, fließen aus der Liebe raus. Man kann sagen, Gott ist Liebe, Punkt. Und so heißt es ja auch. Das ist der unsichtbare Bereich. Dann haben wir im sichtbaren Bereich den Körper des Menschen und den Geist. Kommt noch eine Seele dazu, ich werde das im Einzelnen jetzt, weil das zu weit führen würde, nicht ausführen. Viele Menschen sagen, Geist gibt es nicht, der Mensch ist rein materiell und alles Geistige ist einfach durch die Vielfalt, durch die ungeheure Komplexität zustande gekommen. Aber machen wir mal ein Gedankenexperiment oder eine gedankliche Übung. Wir können uns ja hier alle wahrnehmen, wir können uns sehen. Wir haben ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein kann man nach innen richten und auch seine Gedanken wahrnehmen und seine Gefühle. Man kann sogar sein Ich wahrnehmen. Jeder von uns hat ein Ich-Bewusstsein, jeder von uns ist ein Ich. Das ist das. Das ist der Geist, das Eigentliche, das Zentrum des Menschen und das ist unsichtbar. Nicht, man kann nicht sagen, das wiegt so viel, das hat so eine Abmessung und so weiter, das wären ja alles gegenständliche Eigenschaften. Man kann auch nicht sagen, wo es ist. Es ist schwer zu sagen, genau wo es ist. Ist es im Kopfe oder eher im Herz? Der Geist, mein Inneres, mein Ich, unsichtbar, aber real. Niemand wird sagen, also ich weiß gar nicht, wer ich bin oder was ich bin. Nein, jeder weiß, ich bin, also ich weiß zumindest, ich bin Albrecht Kellner. Ne? Weil Ich-Bewusstsein ist glasklar. Ja, also unsichtbar und irgendwie wirklich das Zentrale des Menschen. Und jetzt kommt es ähnlich wie beim Radio, diese Unsichtbarkeit des menschlichen Geistes verleiht ihm eine Affinität oder Ähnlichkeit zu dem ebenso unsichtbaren Schöpfer, von dem die Bibel übrigens sagt, dass er Geist ist. Das heißt, hier stehen sich, wenn man so will, zwei Geister gegenüber. Das genau wie beim Radio tatsächlich eine Resonanzbedingung eingestellt werden kann und eine Informationsübertragung stattfindet. In den Geist des Menschen hinein, der jetzt diese Qualität des Schöpfers transportiert in den Geist hinein. Erstmal die Feststellung, Gott existiert, aber das Entscheidende, man erfährt die Liebe. Wenn diese Resonanz eingestellt wird und einsetzt, ist die Liebe nicht mehr etwas, was schwarz auf weiß irgendwo im Buch steht oder auf Papier oder was einem jemand sagt, Jesus liebt dich oder so, sondern man weiß, ich bin gemeint. Und das ist gewaltig. Nicht, als es bei mir einsetzte, dann wusste ich, das ist mein Konfirmandenspruch und insofern hatte die Konfirmation dann doch ihr Gutes. Da heißt es nämlich, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, das war das. Und das fing plötzlich an zu leuchten und das war entscheidend. Dann gibt es der Gerechtigte, der diese Information Gerechtigkeit und Wahrheit, das kommt auch rüber, aber das werde ich nachher nochmal erläutern. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, was heißt das? Und das ist als Wahrheitsempfindung präsent, das sage ich auch gleich. Aber das Entscheidende ist, hier fängt die Sinnfindung an. Liebe ist Sinn, das wissen wir. Insbesondere wenn wir verliebt sind, ist es besonders deutlich. Dann fragt man nicht nach morgen und gestern oben und unten, sondern man weiß, das ist jetzt zutiefst sinngebend. Und wenn es einem wirklich dämmert, als Erfahrung, als Gewissheit, dass diese Liebe nicht nur von einem Menschen oder nicht von einem Menschen kommt, sondern von dem höchstmöglichsten Gegenüber, dann weiß man, das Leben ist jetzt in Ordnung gekommen. Jetzt bin ich zu Hause. Jetzt ist alles in Ordnung. Das ist eine tiefe Erfahrung, die man einem, der das noch nicht kennt, sagen wir mal, so gut wie möglich auf diese Weise vielleicht deutlich machen kann, aber man muss es selber erfahren. Anders geht das nicht. Und ich nenne das mal die innere Sinnfindung. Und wenn das anfängt, dann weiß man, wie gesagt, das Leben ist gebongt. Das war immer meine Aussage, als ich das zum ersten Mal erfuhr. Ich sagte, mein Leben ist gebongt, ist alles in Ordnung, jetzt alles in Ordnung. Und dann fängt das an, dass es einen treibt, das weiterzugeben, nach außen. Das möchte man ja ohnehin. Jeder Mensch möchte eigentlich seinem Gegenüber in Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit begegnen. Das ist ja wohl klar. Aber es wird immer überlagert durch Egoismen. Und jetzt passiert Folgendes. Weil man diese tiefe Geborgenheit beim Allerhöchsten erfährt, geliebt zu werden von Gott bedeutet ja, dass man geborgen ist. Also besser geht's nicht. Der wird einem nicht fallen lassen, man ist geborgen in ihm. Und aus dieser Geborgenheit heraus kann man sich es leisten, den Menschen auf ganz andere Weise in Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit zu begegnen. Beispiel, warum lügt man? Weil man Angst hat, dass wenn die Wahrheit rauskommt oder wenn man die Wahrheit sagt, es einem schaden könnte. Dadurch, dass jetzt im tiefsten, endgültigen, ontologischen einem nichts mehr schaden kann, kann man es sich leisten, die Wahrheit zu sagen. Das ist eine Erfahrung, die mich hier umgehauen hat, als ich plötzlich merkte, wie jetzt hier ein Drive, eine Befähigung reinkommt, die ich vorher nicht hatte. Und wir sehen jetzt, dass das auch eine weitere Sinnfindung ist. Wenn man jemandem etwas Gutes tut, dann bleibt das haften. Ich habe das mal früher erlebt, das ist eins der Beispiele, wo ich einem armen Schlucker, der am Wegesrand lag und um Geld bettelte und so vielleicht 50 Pfennig damals erwartete, dem ich 50 Mark gab, das war ungeheuerlich. Da fing also eine tiefe Freundschaft an. Und dieser Mensch, der einen Großteil seines Lebens in Landeskrankenhäusern verlebt hatte, der kam zu dieser Erfahrung und starb dann in einem tiefen Frieden. Das ist für mich eine ganz gewaltige Sinnfindung. Und ich nenne das die äußere Sinnfindung, die zu der inneren dazukommt. Die innere ist personenbezogen auf ein Selbst und das andere, das ist dann, dass man seinen Nächsten liebt wie sich selbst, ne? Wie es heißt. Ne? Tatsächlich, Liebe, das ist die Sinnfindung, das ist der Sinn des Lebens, was Gott für den Menschen gedacht hat. Das heißt, der Mensch ist konzipiert als Wesen, das die Eigenschaften des unsichtbaren Gottes erfahren soll und dann erfahrbar machen soll nach außen. Wir sind konzipiert als Radius des Wesens Gottes. Und das steht 40-fach in diesem hochinteressanten Informationsquelle auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Und in einem ganz kurzen Satz gleich am Anfang heißt es, Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Das ist das. Das ist die Definition des Menschen. Der Mensch soll das Bild, nicht das physische Bild Gottes sein, das geht nicht, sondern das Bild seines unsichtbaren Wesens. Und dieser Sinn des Menschen geht über den Tod hinaus. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Wir sehen hier, der Körper ist weg, ne? Aber der Geist ist noch da. Für Nichtchristen, für Glaubensferne, erkläre ich das häufig so, dieser Geist, dieses Ich, ist ja seltsam unberührbar vom Zahn der Zeit. Nicht? Mit 5, 6 Jahren weiß man, ich bin Albrecht Kellner. Dieses Wissen ist glasklar, das bleibt immer dasselbe, das wird überhaupt nicht geändert, mein Ich-Bewusstsein bleibt, aber mein Äußeres hat sich schon dramatisch geändert, seit ich 5 Jahre alt bin. Das heißt also, das Ich bleibt. Das Äußere verfällt immer mehr und irgendwann ist es dann ganz weg. Und jetzt im Sinne eines mathematischen Limes geht der Geist weiter drüber, über den Tod hinaus. Das ist also der Versuch der Erklärung für einen rationalen Menschen. Der Geist bleibt. Und der Zustand dieser Resonanzbedingung bleibt, wenn er mal eingeschaltet worden ist. Und diese Gegenwart in dem Schöpfer, die Gemeinschaft mit Gott, die innere Sinnfindung, die bleibt. Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das leuchtet jetzt plötzlich auf. Dieses ewige Leben ist schon etwas, was wir in diesem Leben erfahren können, weil in dem Sinne, dass es sich nicht mehr ändert. Diese Erfahrung, wenn die einmal eingesetzt hat, wenn man das Radio eingeschaltet hat, dann hört man die Melodie immer. Das hört nicht mehr auf. Das ist schon mal ewig. Aber es geht weiter. Der Sinn des Menschen geht über den Tod hinaus und entfaltet sich eigentlich hier erst in seiner vollen Dimension. Das ist auch eine Erfahrung, die man also, ich sag mal, glaubensfern, die diese Erfahrung noch nicht haben, nicht so leicht vermitteln kann. Aber man kann es mal, ich sag mal, schon mal an die Wand malen, wie ich das hier gemacht habe. Das ist der Sinn des Lebens. Liebe ist eigentlich fantastisch. Und ich werde nie vergessen, als ich war ja ein Sinnsuchender, wie gesagt, und wollte vor allen Dingen auch wissen, wieso hier zum Beispiel diese Galaxie, die man hier so im Hintergrund sieht, warum und wieso und so weiter. Ich wollte eigentlich eine physikalische Erkenntnis. Das meinte ich, wäre der Sinn des Lebens, wenn ich das wüsste. Aber das Ergebnis war, ich habe erstmal ein sinnvolles Leben gekriegt. Das war was anderes. Meine physikalische Neugierde wurde noch nicht befriedigt. Das kommt sicherlich noch hier in diesem Bereich. Aber das Leben wurde anders. Es wurde sinnvoll. Es wurde eingetaucht in die Liebe. Das ist entscheidend. Und wenn man die Geschichte der Menschheit jetzt allerdings anguckt, stellt man fest, sie ist doch ziemlich charakterisiert durch das Gegenteil. Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und Lüge ist gar keine Frage. Das zieht sich durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch und das ist nicht nur zwischen den Nationen, die Kriege und so weiter, das ist zwischen den Firmen, das ist innerhalb der Firmen, wo gemobbt wird, das ist bis runter in die kleinste Einheit der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die Bibel sagt, all das ist Sinnverfehlung oder Zielverfehlung. Und Luther übersetzte das Wort für Zielverfehlung, das hebräische Wort für Zielverfehlung, mit Sünde. Und das hat so einen moralinsauren Anstrich bekommen und deswegen hört man das nicht so gerne. Und das kann man auch verstehen. Man muss es dann erläutern. Im Urtext heißt es, das Maß, mit dem der Bogenschütze daneben schießt. Im übertragenen Sinne wird es jetzt viel einfacher zu verstehen, dass das Maß, mit dem der Mensch tatsächlich am Sinn seines Lebens vorbeischießt. Und das Interessante ist, dass jedes Mal, wenn wir in diese Zielverfehlung reinlaufen, die kleinste Lüge, die kleinste Ungerechtigkeit, die kleinste Lieblosigkeit, die wird dokumentiert. Jeder Mensch hat eine Datenbank. Und diese Dokumentation hat die Überschrift Schuld. Schuld ist etwas Seltsames. Sie kennen das, wenn Sie jemanden mal angeschwindelt haben, vielleicht haben Sie es noch nie gemacht, aber ich jedenfalls mal, und man sieht diesen Menschen ein bisschen später wieder, dann hat man so eine seltsame Spannung. Da stimmt was nicht, da muss was getilgt werden, da muss was gelöst werden. Ne? Das ist das. Und manchmal ist es so in Flashbacks, wenn wir, was weiß ich, mal ein bisschen träumen oder wir sitzen einfach nur und denken, plötzlich kommt uns was in Erinnerung früher, wo wir sagen, oh Menschenskinder, das hätte ich nicht tun sollen. Und man sieht, diese Schuld ist vorhanden, die bleibt. Während der Mensch durch die Welt geht, lädt er sozusagen in seine Datenbank, die belädt er mit Schuld um Schuld um Schuld. Und die Frage ist, warum ist das so? Und die Bibel hat eine ganz klare Antwort. Hier oben fehlt die Resonanzbedingung, die ist nicht eingestellt. Und das führt zu der Frage, was ist denn diese Resonanzbedingung? Beim Radio hat man festgestellt, also Übereinstimmung der Frequenzen, ist das vielleicht hier auch eine Übereinstimmung? Und das ist in der Tat eine Übereinstimmung des Wesens. Die wesensmäßige Resonanz besteht darin, dass der Mensch das los wird, was entgegen dem Wesen Gottes steht, alle Schuld. Also die Resonanz bedeutet, dass man absolut eins ist mit dem, was Gott eigentlich ausmacht. Gott ist Liebe. Das heißt, man muss innerlich in seinem ganzen Wesen total eins werden damit. Und dazu ist erforderlich, völlig klar, dass man erstmal alle Schuld los wird. Die hat da keinen Platz. Dann ist man nicht eins mit diesem Schöpfer. Das geht nicht. Schuld ist wie so solche Stellen, wenn man also sich vorstellt, man steht vor einem Röntgenlicht und wird durchstrahlt und dann sieht man überall die Flecken. Das würde dann hier in dem Licht Gottes viel zu hell zu sehen sein. Es geht nicht. Schuld und Gott, Vergehen und Gott, Lieblosigkeit und Gott, Ungerechtigkeit und Gott passen nicht zusammen. Das muss weg. Dann setzt die Erfahrung ein. Und das wissen alle Religionen. Alle Religionen versuchen, irgendwie Schuld wegzukriegen. Bis hin zu den Naturvölkern, die irgendwelche Hühner opfern, um da vielleicht irgendwas zu bezahlen. Oder der Hindu, der sich im Ganges wäscht, um die Sünde abzukriegen. Oder der Buddhist mit seinem achtfältigen Pfad, der Moslem mit seinem fünffachen Beten und so weiter und so fort. Alle versuchen es aus eigener Kraft. Und jetzt kommt Folgendes. Es gibt, und das ist auch interessant, nur diese Informationsquelle ist die einzige auf der Erde, wirklich die einzige auf der Erde, die sagt, das geht nicht. Der Mensch ist nicht in der Lage, seine Schuld selber loszukriegen. Und das ist ja schon ein harter Tobak eigentlich. dass der Mensch es nicht schafft. Ja, da gibt es doch viele, die sich bemühen. Nein, schafft es nicht. Und der Grund ist ganz einfach. Die Heiligkeit Gottes ist zu gewaltig. Der Maßstab ist viel zu groß. Wer es versucht aus eigener Kraft, der ist im Grunde genommen, das ist eine Anmaßung. Das ist also das Extrem der Hybris. Es ist völlig unmöglich, aus eigener Kraft so auf diesen Level Gottes zu kommen. Und deswegen gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Und das ist es, der Schöpfer muss es selber machen. Der Mensch kann es nicht, dann bleibt nur einer übrig. Und das ist die gute Message, die auch ganz logisch aus dieser Betrachtung heraus folgt. Er tut es, indem er tatsächlich die Sünde einfach vergibt, wegwischt. Die ist dann nicht mehr da. Und diese Erfahrung, und ich denke hier, fast alle kennen diese Erfahrung, das ist das Zentrale des Erlebens des Christen. Man merkt plötzlich, es ist die Wahrheit, die Schuld ist weg. Vor der höchsten Instanz ist die Schuld weg, so wie wir hier sitzen, so wie ich hier stehe. Und wenn ich daran denke, dann könnte ich am liebsten hier ein paar Bocksprünge machen, das ist gewaltig. Ich bin frei, ich bin tabula rasa, es ist alles in Ordnung. Es ist kaum zu glauben. Und vor allen Dingen ist es nicht so, dass dieser Schöpfer einen halben Job macht oder 80% oder 90% und sagt, die letzten 10%, Albrecht, die musst du aber selber noch erarbeiten. Nein, alles. Da bleibt nichts mehr übrig. Da ist man leicht wie eine Feder. Das ist gewaltig. Gott macht es. Und weil er Gott ist, macht er eben einen 100% Job. Und das ist der Unterschied zwischen Christsein, dem Evangelium und allen Religionen. Und das ist auch wichtig zu wissen in der Auseinandersetzung heute mit den lieben Menschen, die voller Furcht eben aus diesen Ländern, Irak und so weiter, zu uns kommen. Aber sie haben eine Kultur, eine Religion in sich, die sie im Grunde genommen knechtet. Und wir haben die Lösung für sie. Wie sieht das aus? In den Religionen muss der Mensch durch religiöse Anstrengung sich von unten nach oben zu Gott hinarbeiten. Und das ist durch Meditation, durch gute Taten, durch Einhalten von Gesetzen, ist völlig egal. Und beim Evangelium ist es genau umgekehrt, diametral entgegengesetzt. Gott kommt zum Menschen und vergibt ihn. Nur Gott kann es machen. Beides ist unvereinbar miteinander. Das ist so wichtig. Es können vielleicht im ethischen Verhalten und so weiter Almosen geben und so weiter, das haben wir im Islam, das haben wir im Christsein und so weiter. Aber das Zentrale, das Eigentliche ist unvereinbar. Das ist diametral entgegengesetzt. Das heißt nicht, dass man jetzt böse sein muss mit denen, sondern im Gegenteil, hier ist Hilfe. Das ist die Medizin für die Krankheit der Menschheit. Ne? Aber man muss es wissen, um zu helfen, muss man innerlich zumindest wissen, hier gibt es einen Unterschied. Es gibt kein Overlap. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und dieser Satz ärgert viele. Aber es ist dann ganz wichtig, dass man denen nicht sagt, ja, das musst du glauben und Jesus ist der Beste oder so, sondern dass man das erläutern kann an der Heiligkeit Gottes. Eigentlich was Gutes. Ne? Der Schöpfer ist so super, dass das eben gar nicht geht, dass der Mensch das nicht schafft, sondern er macht es selber. Welch eine Erleichterung. Und dann plötzlich wird also so eine Aussage logisch und erfreulich. Das Ganze ist dann eine freudige Botschaft, ne? Das ist das Evangelium. Aber das muss man wissen. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, ob Gott nicht ein Schwamm drüber Gott ist, wenn er einfach so vergibt. Und diese Frage kriege ich immer wieder. Wenn Gott vergibt, dann kann ich doch kräftig sündigen. Er öffnet doch damit dem Bösen Tür und Tor. Gute Frage, ganz wichtige Frage. Und es ist tatsächlich so, so sehr die Bibel, so konsistent sie durch diese ganzen 40 Autoren davon spricht, von der Vergebung, wenn man sie haben will, das ist Voraussetzung, von der Vergebung, von der Liebe Gottes, so spricht die Bibel konsistent auch davon, dass Gott auf alles Böse reagiert. Und dieses Reagieren wird in der Bibel nicht als Reaktion bezeichnet, sondern als Gericht. Und ich habe lange Zeit, wenn ich das Wort Gericht las, bin ich immer so drüber weggehüpft. Früher, ne? Also im Anfang meines Glaubenslebens, jetzt bin ich heilfroh, dass der Schöpfer das Böse nicht gehen lässt. Das wäre furchtbar. Ne? Wenn von der höchsten Instanz das Böse sanktioniert worden wäre, dann müssten wir ja alle in Panik verfallen. Dann wären wir in einer finsteren Welt. Aber es ist nicht so. Dieser Schöpfer richtet das Böse. Seine Reaktion kommt allerdings über die kleinste Sünde. Nicht? Das geht nicht nur um Mord, Ehebruch und sonst was, sondern die kleine Steuerlüge. passt nicht in das Reich Gottes rein. Und da wird man dann schon ein bisschen nachdenklich. Ne? Wie gesagt, Gottes Gericht kommt über alle Schuld. Und jetzt kommt der Kasus Knaxus sozusagen. Man kann nicht gleichzeitig richten und vergeben. Entweder, wie wir gerade gehört haben, Gott vergibt 100%, dann ist das Gericht eigentlich kein Thema. Oder er richtet, aber dann ist das die Vergebung perdu. Und die Frage ist, wo ist denn hier ein Ausweg? Und es gibt wirklich, wenn man sich das überlegt, nur einen einzigen logischen Ausweg. Es gibt nur eine Lösung. Ein anderer bezahlt die Schuld, der selber ohne Schuld ist. Dass man nicht sagen kann, er trägt das Gericht seiner eigenen Schuld wegen. Ganz wichtig. Und jetzt kann Gott vergeben, ohne sich zu kompromittieren. Er bleibt der heilige Gott, aber er bleibt auch der liebende Gott. Ist das nicht wunderbar? Und ich habe das im letzten Vortrag gezeigt, dass das im ganzen Alten Testament ja sozusagen thematisiert und symbolisiert ist. Am besten durch die Bundeslade. Ein Kasten mit dem Gesetz und dem Gericht sozusagen unten drin und oben dem Deckel, der da heißt Versöhnungsdeckel. Ne? Hier kommt Gnade und Gericht, Gnade und Gesetz zusammen in Jesus Christus am Kreuz. Und für jeden von uns, die wir hier sitzen, trägt er das Gericht und hat gesagt, jetzt kommt auch noch dieser Albrecht Kellner mit seinem ganzen Vergehen. Okay, Vater, das Gericht nehme ich auch noch auf mich. Und so für jeden von uns. Seine letzten Worte waren, es ist alles bezahlt. Nicht die Übersetzungen sagen meistens, es ist vollbracht, aber in dem Kontext ist das, es ist alles bezahlt. Und das ist der Triumphruf, der von Ostern herkommt. Und deswegen, so schrecklich es ist, was wir hier sehen, so wunderbar ist es. So schrecklich ist die Sünde. So schrecklich ist das, was uns eigentlich trennt von dem Schöpfer. Das kann man an ihm sehen. Aber so fantastisch ist es, dass er gesagt hat, okay, das mache ich. Er wollte ja ganz kurzzeitig nicht, sagt der Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann. Oder? Und dann hat er aber gesagt, doch, ich gehe. Und das ist wunderbar. Und das gilt für jeden von uns. Und das ist die Logik des Evangeliums, die mich auch eben als Physiker so unwahrscheinlich erfreut, dass das alles passt, das stimmt alles. Und es ist auch so, wenn man es auf diese Weise, oder jeder hat seine eigene Weise, aber das erläutert so diesen verstandesorientierten Menschen, dann kann es passieren, dass sie sagen, oh, das habe ich so noch nicht gehört. Da möchte ich mehr von hören. Ne? Und dann fängt es an. Zusammenfassung, man kann wirklich sagen, das Evangelium bedeutet, ganz kurz auf den Punkt gebracht, Gott ist auf Sendung, um mal wieder das Radio zu bemühen. Vergebung der Schuld ermöglicht durch Jesus am Kreuz, seit 2000 Jahren kommt diese Sendung. Und für uns ist jetzt nur noch die Frage, wie gehe ich auf Empfang? Wie schalte ich das Radio ein? Und jetzt kommt auch etwas, was für mich sehr wichtig ist, weil ich lange Zeit dachte, Christsein heißt Glauben, Punkt. Für wahr halten, was man nicht beweisen kann, Punkt. Das war für mich nicht attraktiv. Aber jetzt kommt's. Dieses geistige Geschenk der Vergebung, man muss ja diese Vergebung irgendwie in sich einverleiben, nicht? Damit die Schuld weg ist, dann ist der Kanal frei, haben wir gerade gesehen. Aber dieses geistige Geschenk oder diese Vergebung ist ein geistiges Geschenk. Das muss geistig erfasst werden. Wir brauchen eine geistige Hand, wo wir das uns einverleiben können. Und wie ist diese geistige Hand? Was haben wir da? Was ist da möglich? Und wenn man das ein bisschen überlegt, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, die wir haben. Das ist tatsächlich der Glaube. Man bezieht dieses geistige Geschenk in sich hinein, man einverleibt es sich, indem wir es im Glauben erfassen und sagen, okay, ich nehme das jetzt für mich an im Glauben. Ich verlasse mich drauf. Und in der Tat, das ist ja dann die Erfahrung von Millionen und Abermillionen von Menschen und sicherlich von fast allen, die hier sitzen, dass in dem Moment, wo man das im Glauben für sich in Anspruch nimmt, dann setzt diese erstaunliche Erfahrung ein, die man vorher nicht hatte, und anschließend setzt sie ein. Oft und meist ganz sanft, aber immer stärker und immer stärker. Tatsächlich, alles in Ordnung, tabula rasa, völlig keine Angst mehr. Du bist geliebt und geborgen in Gott. Es ist erledigt, du bist zu Hause angekommen. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, jetzt verstehen wir diesen Satz, und das ist die Wahrheit, es wird als Wahrheitsempfindung erlebt. Die innere Sinnfindung setzt ein, und wenn die immer stärker und stärker wird, dann setzt auch diese äußere Sinnfindung ein, wo man sich zu den Mitmenschen wendet in Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit auf eine neue Art und Weise. Ich habe es allerdings gestrichelt gezeichnet, weil das immer noch ein bisschen belastet ist durch den Egoismus, ne? Luther sagte, dieses alte Aas, nicht? Das muss man jeden Tag ersäufen, aber es kann schwimmen. Ja? Aber glücklicherweise bleibt es langsam unten. Je mehr man es ersäuft, desto mehr bleibt es unten. Aber es ist wachstümlich. Aber es ist ein fantastisches Erleben dann. Ne? Das ist fast instantan, diese innere Gewissheit, die sich zwar auch vertieft über die Jahre, aber das Äußere ist dann erst richtig wachstümlich. Ne? Glauben, und dann bin ich aber auch gleich zu Ende, ist ein Zugang zu einer Erfahrung. Das war für mich eine Riesenerleichterung, nicht? Weil ich immer eine falsche Vorstellung vom Christsein hatte. Ich wusste nicht, dass es da um Erkennen geht. Ganz kurz vielleicht, dieser amerikanische Missionar erklärte es einem Russen mal so, nach einer Evangelisation, der hatte eine Flasche Wodka in der Hand und war schon ein bisschen high, aber wollte wissen, was ist denn das mit dem Glauben? Und dann sagte der Randy ihm, pass mal auf, nicht das Trinken erheitert dich, sondern die Realität des Wodkas. Das Trinken ermöglicht nur, dass der Wodka seinen Weg in dich hineinfindet. Ne? Und so ist es mit dem Glauben. Nicht der Glaube bringt dir den Sinn des Lebens, sondern die Realität der Vergebung. Aber der Glaube ist absolut wichtig, dass wir diese Vergebung ergreifen können und sie ihre Wirkung entfalten können. Das Wesen des Christseins, und das finde ich so klasse, ist Erfahren, Erkennen, Gewissheit. Man kommt vom Glauben zum Erkennen. Ohne diese konkrete innere Erfahrung, diese so sanft sie sich vielleicht auch zunächst nur anmeldet, ohne diese innere Gewissheit hat das Christsein noch nicht angefangen. Nicht? Man kann tatsächlich sagen, man kann christlich sein, ohne Christ zu sein. Christlich sein ist auch gut. Aber Christsein ist was ganz anderes. Daraus folgt dann das Christlichsein, wie gerade gesagt, ne, die äußere Sinnfindung. Vielleicht nochmal, was ist das für eine Erfahrung? Das ist, was ich typischerweise sage vor Glaubensfernen. Nicht, die sagen, ist das eine esoterische Erfahrung, eine Erleuchtungserlebnis oder so? Nein, nein, nein. Und das finde ich auch so fantastisch. Man empfindet es nicht als seelische Aufwallung, die dann irgendwie wieder weg ist, so im Sinne dieses Erleuchtungserlebnisses, sondern da, wo man Wahrheit erfährt. Nicht? Das ist eine Wahrheitsempfindung. Und wenn man mal schaut, wie oft gerade im Neuen Testament das Wort Wahrheit erwähnt wird, ne, dann sieht man das. Ne? Johannes sagt, also größere Freude habe ich nicht als das, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln und so weiter. Das kriegt man also immer wieder zu sehen. Und das merkt man dann selber, es ist eine Wahrheitsempfindung und die ist nicht mehr, daran ist nicht mehr zu rütteln. Und dann ist die Suche nach dem Sinn des Lebens für immer beendet. Ich konnte meine ganze esoterische Literatur alles in diesen Bookshop, den weihrauchgeschwängerten Bookshop zurückbringen, da das war alles erledigt. Ich wusste, ich habe es jetzt gefunden und das war eine Freude. Ne? Christsein ist eben kein blindes Fürwahrhalten von nicht überprüfbaren Aussagen, sondern eine innere, unmissverständliche Erfahrung des Sinns des Lebens. Und jetzt für Glaubensferne mache ich dann häufig auch noch folgende Übung, dass ich sage, ladet mal eine Online-Bibel runter und dann schreibt da in die Suchmaske rein das Wort erkennen oder erkannt oder so. Und dann schaut mal, was da alles rauspurzelt an Sätzen. Ne? Das ist überall, wo man hier was Rotes sieht, da steht das Wort erkennen. Ne? Wer an meinem Wort bleibt, der wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn freisetzen, sagt Jesus Christus. Ne? Und so weiter und so fort. Ich will aus Zeitgründen das überhaupt nicht vorlesen, sondern nur diesen Eindruck vermitteln. Es geht um dieses innere Erkenntnis, überhaupt gar keine Frage. Ne? Und jeder von uns hier, der auch jetzt sich innerlich anschaut und sagt, ja, ich habe diese Gewissheit, dieser Schöpfer liebt mich, da ist kein Widerstand mehr zwischen mir und ihm, das ist alles weggeräumt durch Jesus Christus, der hat diese Erfahrung, das ist sie. Ne? Und das ist was Wunderbares. Ganz kurz noch zu der Annahme dieses Angebots. Der Zugang ist ja für alle da. Ne? Martin Luther, Johann Sebastian Bach, der diese Erfahrung wunderbar vertonte, nicht musikalisch absolut vergleichbar mit Beethoven und wie sie alle heißen, Brahms. Aber Beethoven und Brahms, da merkt man die Suche noch, fast die zornige Suche, die Wut. Während bei einem Johann Sebastian Bach, diese Musik ist die Musik eines Erlösten. Das kann man hören. Dietrich Bonhoeffer, ohne die Erfahrung würde er das nicht durchgestanden haben. Dann heutzutage Moderator, ZDF-Moderator Peter Hane, Klaus Jost, ehemaliger CEO von Intersport, ein ganz wunderbarer Christ, ich kenne ihn persönlich. Dann viele Sportler, Golfprofi Bernhard Langer. Sehr interessant, Marc Gabriel, ehemaliger Islamprofessor an der Al-Azhar-Universität. Das ist praktisch das akademische Zentrum des Islam, der zu Christus fand. Und seine Bücher sind hochinteressant, ne? Sehr zu empfehlen. Marc Gabriel, ein Pseudonym, der lebt jetzt in Amerika natürlich unter Polizeischutz. Dann Generaldirektor im Ruhestand Siegfried Buchholz, Generaldirektor von BASF Österreich. Dann die Familie Steinbergs, Besitzer vom Hofbräukeller in München und des zweitgrößten Zeltes dort und so weiter. Astronaut James Irvine. Und eben Millionen und Abermillionen weltweit aus allen Nationen und Berufen seit 2000 Jahren. Es ist für alle da. Mit einem einzigen Punkt noch, den man beachten muss, auch wieder ein wunderbarer Punkt, Gott ist ein Gentleman. Er drängt es niemanden auf, sondern er zeigt es nur und klopft nur an und sagt, weiter gehe ich nicht. Warum nicht? Dieser Schöpfer liebt den Menschen so sehr, dass der Wille des Menschen für ihn wirklich die Tür ist. Er geht nicht durch den Willen des Menschen durch, er zwingt ihn nicht. Und Sie sehen jetzt noch einmal den Unterschied zwischen den Evangelien, dem Evangelium und allen Religionen. Religionen können bis hin zu massivem Zwang ihre Manifestation haben. Das haben wir heute auch vor der Tür, das wissen wir. Ne? Und das ist völlig anders im Evangelium, absolut anders. Und das ist das Wunderbare. Jesus sagt zum Beispiel in der Offenbarung, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mehr nicht. Aber wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen, dann komme ich. Dann kommt diese Erfahrung, dann geht es. Das heißt, der Mensch darf sich entscheiden. Das überlässt ihm der Schöpfer. Er hat sich alle Mühe gegeben, wie wir jetzt zu Ostern das auch erfahren werden in den Predigten, wie wir es gesehen haben, eben an dem Bild Jesu am Kreuz. Und trotzdem drückt er es niemanden auf, sondern sagt, das habe ich für dich getan und nun warte ich auf dich. Und das finde ich wunderbar. Ganz zum Schluss nochmal konkret, wie mache ich dann die Tür auf? Es ist eigentlich ganz klar, ich muss umkehren. Ich muss von dem bisherigen Leben, wo ich sagte, ich bin mein eigener Herr und ich schaffe das schon irgendwie, da muss ich sagen, nee, jetzt muss der andere mir helfen, er muss mir meine Schuld wegnehmen. Da muss ich die Vergebung im Glauben erfassen und sich in Zukunft von seiner Liebe führen lassen. Und das konkretisiert man am besten durch ein Gebet. Und sowas bei mir vor, ich weiß nicht wie langer Zeit, also als ich 25 Jahre alt war, wenn ich sage, wie lange das her ist, dann wissen Sie, wie alt ich jetzt bin, also sage ich das nicht. Aber völlig überraschend kam dieser Mann und sagte, bete mir nach. Und ich betete ihm das Satz für Satz nach. Und erst viel später habe ich gemerkt, das ist der Start für Millionen und Abermillionen Menschen. Wenn Sie diesen Glauben, der vielleicht vage formuliert ist, gedanklich, wenn Sie den sprachlich fassen, dann ist das immer der Startpunkt. Das ist ganz erstaunlich. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Das ist mein Umkehren, mein Meterneuern, mein Bußetun. Ich höre jetzt auf, mal selber das zu versuchen. Ich komme jetzt zu dir. Ich bekenne, dass ich ohne dich gelebt habe und viel Schuld auf mich geladen habe. Das ist wichtig, dass man das auch zutiefst erkennt, dass einem das trennt von diesem Allerhöchsten. Das ist auch gar keine große Kunst eigentlich. Jeder weiß das, dass er viel Schuld auf sich geladen hat. Das ist sozusagen das Umkehren. Dann, ich bitte dich um Vergebung aller meiner Schuld und nehme jetzt die Vergebung im Glauben an. Das ist dieses im Glauben erfassen. Und schließlich, komm in mein Leben und führe mich von nun an. Treibe mein Leben in diese Richtung der Liebe, der Gerechtigkeit und der Wahrheit, wie wir es an dem Bild gesehen haben. Das ist immer der Anfang. Die Erkenntnis, also seit 2000 Jahren, kann man fast sagen, es gibt solche, die da langsam hineinwachsen, okay, durch ihr Elternhaus, aber irgendwann machen sie es auch an diesem Gebet fest. Wenn man dieses Gebet betet und das durch Bibellesen beatmet und durch Bibellesen ernährt und durch Gebet beatmet, wie wir immer sagen, Und das ist ganz wichtig. Das Bibellesen ist ganz, ganz wichtig. Da ist etwas Neues geboren, was Nahrung braucht, aber das ist geistige Nahrung. Und diese geistige Nahrung ist die Nahrung der Wahrheit. Und die Wahrheit ist in diesem Buch. Wer das tut, der kommt zu dieser Erfahrung von Millionen und Abermillionen seit 2000 Jahren. Unmissverständlich, konkret dort, wo man Wahrheit empfindet, ich bin frei, ich bin geliebt von Gott. Ich bin ewig geborgen, über den Tod hinaus. Und dann beginnt sich der Sinn des Lebens zu entfalten im Sinne einer tiefen inneren Erfahrung und einer Umsetzung nach außen. Was Schöneres gibt's nicht und das wünsche ich Ihnen allen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich will noch mal ganz kurz etwas sagen. Noch einmal ganz kurz die Idee der IVCG-Vorträge, wie ich es gesagt habe, glaubensfernen Menschen, so wie jetzt eben gerade der Versuch mal gemacht wurde, exemplarisch für Sie, die Kernaussagen des Evangeliums nahezubringen. Ne? Dann in kleinen Kreis im Nachgespräch zu dieser Erfahrung des Christseins zu führen, letztlich zu diesem Gebet, ja, das aber vorher sorgfältig erläutert wird, und dann eine Zeit lang im Christsein zu begleiten. Und wie gesagt, die Bitte ist, helfen Sie uns, indem Sie Ihre Adresse dort eintragen. Wir schicken Ihnen die Einladung und dann können Sie schauen, ob dann, wenn Sie eine Einladung bekommen, ob der Titel okay ist, Thema okay, das könnte für den und den gut sein, für den und den gut sein, dann laden Sie den ein, kommen auch selber mit. Das wäre also der Weg. Ne? Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, vielleicht ist es ein bisschen sehr kurzfristig, aber dieser kleine Kreis zur Erfahrung des Christseins, der findet tatsächlich wieder einmal statt, und zwar morgen Nachmittag hier im Leithaus. Warum? Weil wir gerade letzten Sonntag so einen Vortrag hatten und dort eingeladen haben dazu. Und es haben sich tatsächlich einige angemeldet und werden morgen dort sein. Das ist also praktisch das vertiefende Gesprächskreis morgen 15 Uhr bis 18 Uhr hier im Leithaus. Und der Titel ist Christsein, ist das nur eine Religion oder Erfahrung des Sinns des Lebens? Und da werden wir mit einzelnen Vortragseinheiten und Gesprächen das so vertiefen, dass Menschen wissen, okay, das ist das, was nötig ist, so muss ich mich entscheiden und das geht eben um die Vergebung und so weiter und so fort. Also eine Vertiefung, an deren Ende immer wieder und immer wieder Menschen zum Glauben kommen. Und das wollte ich hier sagen, für den Fall, dass der eine oder andere meint, das wäre was für mich, der vielleicht diese Erfahrung von ihr heute zum ersten Mal gehört hat und sagt, das ist also hochinteressant, das möchte ich mal erleben oder möchte es einfach mal diskutieren, möchte mal vertiefen in so einem Gespräch, der ist herzlich eingeladen. Wir stellen auch fest, dass es mitunter auch für Christen immer ganz hilfreich ist, das mal auf diese Weise zu sehen und mitzumachen. Also wie gesagt, wenn Sie da noch Zeit haben und Lust haben, morgen dazuzukommen, da hinten gibt es diese Zettel. Da können Sie sich unten auch nochmal, können Sie das anklicken. Das sammle ich dann ein, lassen Sie es einfach da hinten liegen, damit ich weiß, wie viel Kuchen wir backen müssen. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal.
Den Kuchen packst aber nicht du, oder? Ja. Also, ich lieben Dank dafür. Gibt es irgendwelche Nachfragen?
Wer leitet das morgen?
Mach ich selber.
Ach so.
Ja, sind wir sehr dankbar auch, dass das im Leithaus dort stattfinden kann. Halt. Also ganz wunderbar, dass wir da so auch jetzt missionarisch richtig in die Gänge kommen. Bin ich sehr dankbar, sehr froh drum. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich gerne ein Gebet mit uns sprechen. Lieber Herr, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns in deinem Wort, in der Bibel offenbarst, was der Sinn des Lebens ist. Und danke für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, der das ergreifen durfte, der deine Liebe spüren durfte, der weiß, dass er erlöst ist für Zeit und Ewigkeit. Wir wollen dich aber auch für diejenigen bitten unter uns, Herr, die noch nicht bei dir sind, Herr, die das noch nicht erkannt haben, dass du ihnen nachgehst, dass du durch deinen Geist sie ansprichst, Herr, und dass du sie zu dir ziehst. Herr, wir wollen dir Lob und Dank sagen dafür, dass du der Sinn unseres Lebens bist und dass dieser Sinn nicht mit der Zeit hier auf Erden zu Ende ist, sondern dass du uns eine Perspektive über die Zeit hier auf Erden hinausgegeben hast, selbst über den Tod, dafür loben und preisen dich. Ich möchte jetzt bitten für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du jetzt mit ihm gehst in diesen Abend, in die nächste Zeit dass du jedem bei dem hilfst, was jetzt vor ihm liegt, bei seinen Problemchen, seinen Schwierigkeiten und Sorgen. Aber ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns immer wieder stärkst im Glauben und im Vertrauen zu dir, auf dass wir immer wieder wissen, dass du da bist, dass du uns hilfst und dass du uns segnest. Ja, gemeinsam wollen wir am Ende dieses Abends das Gebet sprechen, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Ihnen allen, euch allen noch einen schönen Abend. Wer noch Fragen hat an Albrecht, an mich, ist gerne eingeladen, noch zu kommen. Ansonsten seid Jesus anbefohlen. Tschüss.